Ich möchte einfach nochmal Danke sagen unserem Gott und Vater. Bleibt sitzen. Ja, Herr Jesus, du hast uns so vieles geschenkt hier schon auf Erden. An irdischen Gütern. Uns geht's gut. Vielleicht sind wir irgendwo belastet mit Problemen, vielleicht auch irgendwelche körperlichen Leiden, aber grundsätzlich hast du uns reich gemacht hier schon mit irdischen Sachen. Bitte dich um eins, lass uns erkennen, dass du uns mit geistlichen Gütern noch viel, viel mehr beschenkt hast, dass wir überreich geworden sind durch das, was du an uns vollbracht hast, was du getan hast, was du uns aber auch geben wolltest. Da braucht es deine Gnade dazu und das schenke bitte jetzt in dieser Zeit. Amen. Ja, ich habe heute vorbereitet das Thema Auserwählung und Sohnschaft. Einfach weil in mir der Eindruck entstanden ist, wir müssen über diese Dinge reden. Manchmal, wenn es wichtig ist, in der Familie sagt meine Frau, wir müssen reden miteinander. Ja, ist ja auch dann wohl angebracht, meistens jedenfalls. Also manchmal sehe ich es nicht sofort, aber man muss darüber reden. Und wir sollten ganz besonders über das reden, was Gott uns gegeben hat und was er aus uns gemacht hat. Und da gehört die Auserwählung auf jeden Fall dazu. Ich werde nachher gleich noch zum Bibeltext kommen. Ihr habt jetzt noch Zeit, es sind hinten noch Bibeln, wenn ihr keine habt. Also ihr werdet die Bibel schon brauchen. Ohne das Wort Gottes geht es natürlich nicht, dass wir erkennen, was unser Reichtum ist. Manchmal lernt man ja und versteht man ja besser durch andere oder bei anderen als bei sich selbst. Ich weiß nicht, wem das von euch so geht. Deswegen möchte ich aber auf jeden Fall mal mit der Auserwählung beginnen, und zwar mit der Auserwählung Israels. Hat jetzt mit uns nichts zu tun, aber soll uns zum Verständnis hinführen. Es ist uns ja bekannt, dass Gott Israel als sein Volk, seinen Sohn auserwählt hat. Das sagt Gott selbst in 5. Mose, Kapitel 7, Vers 6. Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Gott hat dieses Volk auserwählt, steht hier, und zwar für sich als sein Eigentum. Du, Israel, gehörst mir. Und schon im 2. Buch Mose, Kapitel 4, Vers 22 bzw. 23, da muss Mose dem Pharao eine Botschaft bringen. Da muss Mose dem Pharao sagen, von Israel muss er ihm verkünden, mein Sohn, mein Erstgeborener ist Israel. Lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Also einmal lesen wir hier vom Eigentum Gottes. Israel war sein Eigentum, sogar sein Sohn. Also was Lebendiges, was Wichtiges. Israel war auserwählt. Und was heißt eigentlich Auserwählung jetzt mal? Es bedeutet ganz einfach, dass Gott Menschen besonders gesegnet hat. Wenn Gott zu dir sagt, du bist mein Sohn, oh, das ist doch was ganz was anderes, wie wenn Gott sagt, du bist mein Diener. Aber wenn er zu mir sagt, ich bin sein Sohn, sein Eigentum, ich gehöre dir, du gehörst mir, also wenn wir sagen können, ich gehöre dir, ich bin dein. Welchen Vorzug hatten denn die Juden? In Römer 3, Vers 1 und 2 sagt Paulus es. Was war das denn für eine Segnung? Was bedeutet das genau? Da heißt es, Römer 3, was ist nun der Vorzug des Juden oder was der Nutzen der Beschneidung? Da habe ich manchmal Angst, dass Christen dann sagen, das ist ja alles nichts nütz. Ist ja nichts Gutes, taugt doch nichts. Lest mal weiter. Da steht viel in jeder Hinsicht, denn zuerst sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Also Paulus sagt nicht, das ist schlecht, er sagt, die haben viel bekommen, da gibt es einen Vorzug. Die sind bevorrechtigt, weil sie das Wort Gottes, die Aussprüche Gottes bekommen haben. Was war denn mit den anderen Völkern? Hatte Gott sie aus der Knechtschaft befreit? Hatte Gott gesagt, dass sie Sohn sind? Oder hatte ihnen Gott das Gesetz gegeben? Die Antwort ist nein. Israel wusste aber Bescheid, wer der Schöpfer ist. Israel wusste, wer mächtiger ist als alles, was wir auf Erden kennen. Die Nationen, die anderen Völker, die waren in Unwissenheit. Die hatten ihre Götzen, die sind in der Finsternis dieser Abgötterei geblieben. Aber nicht Israel. Ja, wer waren denn diese anderen Völker, diese anderen Nationen? Die Deutschen auch. Wie hießen die damals? Wahrscheinlich nicht Deutsch. Vielleicht waren es die Alemannen oder die Sueben, die Schwaben. Weiß nicht, ob es damals schon Bajuwaren gab, glaub nicht. Aber diese Völker wussten nichts. Die hatten nur die Götzen, die Toten. Und ich sage auch dazu, es war nicht ungerecht, von Gott so zu handeln. Oft geht es ja dann so los, dass argumentiert wird, ja, wie kann Gott jemand auserwählen und mich lässt er erstmal außen vor? Das ist ja ungerecht. Bei meinen Kindern hörst du es öfters, wenn es um Geschenke verteilen geht, hört sich's dann so an, es ist ungerecht, der hat jetzt mehr bekommen, ich habe so wenig. Nein, Gott handelte nicht ungerecht. Wir wissen, was sein Ziel war mit dem Volk Israel. Es hatte Gnade von Gott empfangen. Es hatte ein großes Geschenk bekommen. Und durch dieses Volk sollten die anderen Nationen doch herausgefordert werden, abzulassen von den Götzen, nach der Gnade Gottes nachzufragen. Sie sollten durch das Zeugnis von diesem Volk sehen, wie gut es einem geht, wenn man diesen mächtigen Gott in der Mitte hat, wenn man seine Gnade bekommt. Es ist nicht so, dass Gott nicht geben wollte. Gott wollte einfach die anderen reizen, anreizen. Heute heißt es modern Werbung machen vielleicht. Aber jedenfalls, er wollte die Völker doch so weit führen, dass sie auch nach der Gnade nachfragen, die Gott gerne gibt. Wann begann eigentlich diese Auserwählung? Das wird auch noch wichtig sein. Wann wurde Israel auserwählt? Also man könnte sagen, es fing an mit Abraham, Isaak und Jakob, den Erzvätern. Und besonders deutlich und erkennbar wurde es dann, als Gott das Volk Israel durch Mose aus der Knechtschaft Ägyptens herausführte und als Gott ihnen das Gesetz schenkte. Da hat man gemerkt, Gott hat dieses Volk auserwählt. Durch seine mächtigen Taten konnte es gesehen werden. Ich werde aber jetzt auch kommen auf die Auserwählung, die wir in unserem Text dann lesen, nämlich, ich würde sagen, die Auserwählung, die im Gegensatz steht oder gegenübersteht dem Volk Israel, welches eine, also bei uns dann eine ewige Auserwählung ist, welches, man könnte dann sagen, eine christliche Auserwählung ist, wo wir Christen wirklich direkt betroffen sind. Deswegen möchte ich mal bitten, könnt ihr zur Veranschaulichung das Bild einblenden. Ich versuche es zu erklären. Oh, ja, zu Hause war es doch größer. Ich weiß nicht, wenn ihr es lesen könnt, ich helfe ein bisschen. Hier haben wir eine Insel, das soll eine Insel darstellen, das Gelbe, die sich in einem unendlich großen Ozean befindet. Der Ozean soll die Ewigkeit darstellen. Und ihr seht schon ganz auf der linken Seite, also auf dieser langen, schmalen Insel links davon, da ist der Anfang der Zeit. Ja? Anfang der Zeit, Was begann eben mit der Erschaffung von Himmel und Erde? Und gegenüber am Ende der Insel, da seht ihr, da werden neue Himmel und neue Erde geschaffen. Da hört die Zeit auf. Vorher die Ewigkeit, der Ozean vor der Insel links, ist die eine Ewigkeit, die zweite, wenn ich so sagen darf, ist dann rechts von der Insel, also von einer Ewigkeit zur anderen Ewigkeit, von Ewigkeit zur Ewigkeit. Mittendrin ist die Insel und mittendrin sind auch wir heute. Ja, nach dem Kreuz, irgendwo. Ich habe dann ein paar Beispiele von Menschen herausgegriffen, wo es dann auch ein bisschen helfen kann. Ja, da haben wir schon ganz am Anfang den Menschen, den Adam, ich meine damit Adam und Eva, die gehören beide zusammen, die sind eine Einheit, der geschaffen wurde. Und wir wissen, was passiert ist. Adam sündigte. Das habe ich jetzt nicht extra gekennzeichnet, dafür ist die Insel dann zu kurz, wenn ich das alles unterbringen wollte. Aber auf jeden Fall, als nächstes kommt dann Noah. Noah war der Mann, mit dem Gott einen Bund geschlossen hat, einen ewigen Bund, dass keine Sintflut mehr über die Erde kommen würde. Das kannten die Völker ja noch. Es gibt ja viele Erzählungen auch von der Sintflut, nicht nur den Gilgamesch-Epos, die von dieser Flut auch handeln. Allerdings nicht so, wie es die Bibel natürlich beschreibt, das wissen wir. Ja, und dann kam der Zeitpunkt, wo Gott dem Volk Israel durch Mose das Gesetz gegeben hat. Und was darf natürlich gar nicht fehlen als nächstes? Was ist das größte und wichtigste Ereignis, auch von Ewigkeit zu Ewigkeit, ist hier symbolisiert mit dem Kreuz? Es ist das, was der Jesus getan hat für uns auf Golgatha. Und wir werden sehen, Auserwählung wird gar nicht das Thema behandeln, wie wir als Sünder errettet werden, wie wir frei werden konnten von der Sünde, sondern wird davon reden, also die christliche Auserwählung, was wir noch dazu bekommen haben. Mein Sohn wird dazu sagen, das Add-on. Ich habe was gekauft, aber da gab es ein Add-on, ist ja heute alles Englisch, Add-on, also etwas da zusätzlich. Und wir werden sehen, dass das gar nicht weniger wert ist. Vielleicht wird der eine oder der andere sagen, das ist noch mehr wert. Aber das ist dann erst der zweite Teil, wo ich noch hinzukommen werde. Ja, am Ende oder mit Beginn der nächsten Ewigkeit ist dann ein neuer Himmel, neue Erde vorhanden, die Gott schaffen wird. Und da gibt es jetzt eine Frage, was war eigentlich vor der Zeit? Na, mit die Schaffung von Himmel und Erde kann ich mir ja noch vorstellen, aber was war davor? Ich habe es mir so hingemalt, da war Gott, da war der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die waren schon immer da, auch in der vorigen Ewigkeit. Und, das werden wir auch gleich lesen, Gott hat sich zu was entschieden. Gott hat einen Schluss getroffen. Das heißt in der Bibel Ratschluss. Er hat sich entschlossen, etwas zu tun. Und diese rote Linie soll zeigen, worauf das gegründet ist. Es ist gegründet auf das, was der Herr auf Golgatha getan hat. Gott hat sich entschieden, Menschen auszuwählen, zu nehmen und zu verherrlichen, ihnen unendliche Reichtümer zu schenken und noch mehr zu geben als Sündenvergebung und Erlösung. Ja, ist schon ein bisschen kritisch, was ich jetzt sage, weil wir oft ja beten, Herr, danke, dass du mir die Sünden vergeben hast, was auch richtig ist, oder danke, dass du mich erlöst hast, was ja auch stimmt. Und wo ich gleich jetzt dazu sage, wo wir immer wieder danken dürfen und sollen. Das ist ja nicht der Punkt, was ich jetzt reden will. Ihr wollt mich ja richtig verstehen. Aber mir geht es darum, dass Gott uns auch noch mehr gegeben hat. Und wir werden es im Text finden. Wichtig ist jetzt zu sehen, dafür habe ich die Skizze auch mitgemacht, dass jede andere Auserwählung, also die jetzt nicht christlich ist, wie zum Beispiel bei Israel, dass die eigentlich fußt in der Zeit. Bei Israel war es eben mit Abraham und später dann Mose, aber die eigentlich christliche Auserwählung fußt in der Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt. Das ist der biblische Begriff. Ja, kannst du es gerne noch ein bisschen da lassen. Also vor Grundlegung der Welt heißt auf jeden Fall, bevor Himmel und Erde geschaffen wurden. Ja, ich möchte jetzt gleich dazu kommen, den Bibeltext zu lesen. Er steht im Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 1 und wir lesen bis Vers 14. Epheser 1, Vers 1 bis Vers 14. Da schreibt Paulus an die Epheser: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach seinem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist, bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Ja. Einige würden mir jetzt sagen, ja, du sprichst ja hier über die Gemeinde Gottes. Und da könnte ich nur antworten, stimmt. Genau. Wir Christen, wir, die wir von Neuem geboren sind, die wir jetzt wahre Christen geworden sind, von denen wird hier gesprochen. Das waren die Epheser. Das waren diejenigen, die diesen Brief bekommen haben, diese Worte gehört haben. Und Paulus beginnt ja mit etwas, was uns vielleicht nicht sofort aufgefallen ist. Deswegen betone ich es nochmal. Er schreibt: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat. Und jetzt pass auf, wie? Oder wie viel? Mit jedem geistlichen Segen im Himmel oder in den himmlischen Regionen in Christus. Das in ihm oder in Christus wird ja gerne überlesen, aber das ist oft das Entscheidende. Es ist erstmal in Christus. Es ist nicht für jeden, sondern für den, der in Christus ist. Aber hier steht mit jedem geistlichen Segen. Und wenn ihr mich jetzt in Zukunft mal wieder beten hört, Herr, schenkt mir viel Segen, könnt ihr mich mal daran erinnern. Hast du eigentlich gelesen, was hier steht? Der geistliche Segen, es geht hier nicht um Bewahrung oder so, es geht hier um geistlichen Segen. Da haben wir, also nicht nur ich persönlich, auch ihr, alles erhalten. Da kann nichts on top gemacht werden. Geht gar nicht. Gott hat schon alles aufgefüllt. Passt nichts mehr rein. Das ist großartig, gell? Gott, der Vater, hat uns gesegnet mit jedem geistlichen Segen dort in diesen himmlischen Regionen, in Christus. Und es gibt ja Menschen, die können das mit Worten noch viel besser beschreiben. Deswegen habe ich hier einen Textauszug von einem Bruder, der das, auch diesen Text gelesen hat und Folgendes dazu sagt. Dieser Text sagt, dass nicht die Erschaffung von Himmel und der Erde das Erste ist, was wir von Gott erfahren. Nein, und da bezieht er sich jetzt, Entschuldigung, auch auf den zweiten, auserwählt vor Grundlegung der Welt, als noch nichts von dem bestand, was jetzt ist, hat Gott an uns gedacht. Er hat uns auserwählt, uns gekannt und uns verordnet, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Welch kostbare Wahrheit! Gott ist Liebe, das ist seine Natur und sein Wesen. Und diese Liebe hat er offenbaren und mitteilen wollen. Das beschloss er, ehe die Welt war. Es ist in der Tat herrlich, als gebeugte Sünder zu Jesus gekommen zu sein und die reiche Barmherzigkeit Gottes erfahren zu haben. Aber weit herrlicher ist es, wenn wir, nachdem wir im Glauben an Jesus Frieden mit Gott gefunden haben, aus dem Mund Gottes vernehmen, dass er nicht erst jetzt, sondern vor Grundlegung der Welt an uns gedacht hat. Ja, dann lernen wir, dass Auserwählung nicht eine Folge unseres Glaubens, sondern dass unser Glaube eine Folge der Auserwählung ist. Ja, dass sogar alle Dinge, die Erlösung, das Kommen Christi auf die Erde, die Schöpfung des Himmels und der Erde, ihre Ursache in der Auserwählung Gottes vor Grundlegung der Welt haben. Weil Gott uns auserwählt hatte, wurden Himmel und Erde, wurde der Mensch geschaffen. Und nachdem der Mensch gefallen war, war diese Auserwählung die Ursache der durch Christus vollbrachten Erlösung. Den lese ich immer wieder gerne, den Text. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Weil ich glaube, es stimmt. Gott hat dich schon angenommen, als noch nichts von Himmel und Erde zu sehen war. Er hat sich Gedanken gemacht. Und da wird oft gesagt, ja klar, um dich zu retten, dass sein Sohn mich rettet am Kreuz. Da haben wir nicht viel gelesen. Wir haben schon was gelesen in unserem Text. Da müssen wir sehen, wie das wirklich zusammenhängt. Ich sage nein. Erstmal, um dir unendliche Reichtümer zu schenken. Das war der Grund der Auserwählung. Er hat erstmal nichts mit Sünde zu tun. Denk mal nach, wenn Adam nicht gesündigt hätte, hätten wir dann Sündenvergebung gebraucht? Und Gottes Ziel mit Adam, mit dem ersten Menschen, war doch, er sollte auf der Erde leben, sie bebauen und bewahren. Ja, aber vorher hat Gott schon überlegt, was schenke ich denen, die ich jetzt auserwählt habe? Und für mich sind das jetzt nicht irgendwelche fremden Menschen. Das seid ihr, die ihr heute vor mir sitzt. Wo ich weiß, ihr kennt den Herrn Jesus, ihr liebt ihn, ihr habt ihn angenommen. Ihr seid es, die das Geschenk bekommen haben. Genauso natürlich wie ich. Gott hatte Gedanken, dich reich zu machen, unendlich reich. Und wie ich gesagt habe, wäre die Sünde nicht in die Welt gekommen, hätte Gott es ja immer noch beschlossen. Es war ja vorher. Ja, leider war es nicht so. Es kam Sünde in die Welt, stimmt. Es war so. Aber wir müssen immer mal von dem ausgehen, was vorher war, wo etwas begründet ist, ja, worauf es sich stützt. Und Auserwählung stützt sich nicht darauf, dass wir sagen können, er hat uns auserwählt, um uns von der Sünde zu erretten. Ich meine, er hat uns von der Sünde errettet, aber das war nicht die Ursache oder das Ziel der Auserwählung. Gott hat uns so unendlich reich gemacht und wir müssen wenigstens ein paar Dinge jetzt rausholen. Ich kann ja nicht sagen, ihr seid reich und dann sagt sie, ja, aber worin? Ich komme gleich dazu, weil es kommt immer vorher noch das schöne Argument, kann gar nicht sein. Wenn du so von Auserwählung sprichst, dann ist Gott ja wieder ungerecht. Interessant ist, dass das Menschen heute so gerne sagen. Du sagst ihnen, wenn du an Jesus Christus glaubst, gehörst du dazu, bist du reich, genauso wie ich. Aber die sagen, nee, Gott ist ungerecht, ich will mich nicht bekehren. Aber dass er einige bevorzugt und andere nicht, das finde ich ungerecht. Stimmt das? Ist da Gott wirklich ungerecht? Ach, wenn ihr mit den Evangelisten sprecht, ja, wo sie sagen, wir beten, wir gehen auf Knien, dass Menschen zum Glauben kommen. Die lehnen das glatt ab, aber sie wollen natürlich die Vorteile haben, die du hast. Ja, Gott wird sie ihnen doch geben. Es ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass sie nicht glauben wollen. Gott ist nicht ungerecht. Er gibt es jedem frei, ohne Vorwurf. Er hat keine Lieblinge in der Hinsicht, dass er einige ungerecht bevorzugt. Das reden uns andere gerne ein. Und vielleicht reden wir selber deswegen ungern darüber. Aber das stimmt nicht. Nebenbei ist Gott nicht frei zu schenken, wie er möchte. Ich sage nicht, dass er das so willkürlich macht. Das ist ja nicht der Fall. Aber Gott ist grundsätzlich mal frei. Er hat doch Israel auch berufen und nicht die Bajuwaren. Da kommt keiner und beschwert sich. Ja, so ist es. Der Mensch trotzt Gott und beschuldigt ihn noch, dass er ungerecht ist. Und Gott ist so reich, will alles schenken, ihm die Sünden abnehmen, das auch natürlich, aber ihn auch reich machen in Christus. Und der Mensch sagt, nee, das nicht. Ich komme da nicht klar mit dem Argument, Gott ist ungerecht, wenn er auserwählt. Und Auserwählung heißt für mich, es sind eben dann nicht alle Menschen. Hier die ewige Auserwählung. Paulus schreibt er dann später von Christus dem Haupt und der Gemeinde seinem Leib. Das wurde auserwählt in Ewigkeit. Ja, es gehört heute nicht jeder dazu. Ich kann es nicht ändern. So steht es in der Bibel. Aber ich weiß, dass Gott in der Ewigkeit bei neuen Himmel und neuer Erde von keinem Menschen angeklagt wird. Ich meine nicht, weil die das vielleicht gar nicht können, sondern weil es kein Unrecht ist, wenn man Leute beschenkt, wenn man Menschen beschenkt. Ja, wer war jetzt in der Ewigkeit da? Wird manchmal von den Kindern gern gefragt. Auf jeden Fall Gott. Gott war schon da, in der Ewigkeit. Und wie wollte uns Gott jetzt segnen, war ja auch eine Frage. Was heißt denn das genau? Das möchte man von dir jetzt gerne wissen. Du hast es ja angedeutet, aber ich will gerne wissen, was das ist. Gerne, steht ja hier im Text. Es heißt hier, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Oh, ist das eine schöne Umgebung, wo Gottes Liebe ist. Das ist, macht schon mal hoffentlich dein Herz warm. Aber hier steht auch heilig und tadellos vor ihm. Ja, da gibt's einen Menschen, der war unschuldig, zunächst mal, als er geschaffen wurde. Aber er war nicht heilig. Heilig und tadellos, das heißt nicht angreifbar für die Sünde. Wo gibt es denn so einen Menschen, wirst du vielleicht fragen. Oh, da gab es einen, der war hier auf der Erde. 33 Jahre, dem konnte die Sünde nichts anhaben. Er ist versucht worden. Aber es hat sich immer wieder gezeigt, die Sünde ist nicht in ihm und sie kommt auch nicht zu ihm hinein. Egal welche Versuchung. Also heilig bedeutet abgesondert und nicht für die Sünde angreifbar. Wie der Sohn Gottes selbst. Stainless heißt es, tadellos eigentlich im Englischen. Also das heißt, es rostet nicht oder es kommt kein Flecken ran. Da wenn Wasser rankommt, das rostet nicht. Das glänzt immer noch. Das ist heilig und tadellos. Und wie ich gesagt habe, Adam bis zu seiner Sünde, er war unschuldig, aber nicht heilig. Das sehen wir ja, als die Versuchung kommt, Adam sündigt. Also ich meine jetzt immer Adam und Eva zusammen. Ja? Also Auserwählung, das haben wir jetzt gelernt, bedeutet besonders gesegnet worden sein durch Gott. Und unsere Auserwählung, unsere christliche Auserwählung, hat erstmal nichts mit Sünde oder Sündenvergebung zu tun. Bring's nicht durcheinander. Gottes Ratschluss in der vorigen Ewigkeit hat sich mit dieser besonderen Segnung der Auserwählung und der Sohnschaft beschäftigt. Nicht mit dem Sündenproblem. Das Problem kam ja auch erst später, nebenbei gesagt. Aber da hat er natürlich recht, weil in dem Text finden wir schon was. So ist ja nicht, dass da nichts da steht. Da heißt es, also Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Ja, Sündenvergebung ist ein herrliches und großartiges und auch wunderbares Geschenk Gottes für uns. Für uns, die er erlöst hat. Aber hat sie mit dem ewigen Ratschluss Gottes zu tun? Was sicherlich klar ist und wo ihr recht habt, ist, ohne Sündenvergebung hätte keiner von uns irgendeinen Teil an diesen großartigen Segnungen, an der Auserwählung. Klar. Wir brauchten Sündenvergebung, das ist wahr. Aber Auserwählung für Gott oder hier, wie es so schön heißt, Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade, das heißt, da ist noch mehr passiert. Es gibt noch dieses Add-on und dieses Add-on ist unglaublich kostbar, weil es bedeutet, dass wir dann zum Lobe seiner Herrlichkeit sind. Das sollen wir sein. Oder wie es am Ende Vers 14 heißt, wir sind, nachdem wir gläubig geworden sind, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Ich sage mir so, aus meiner menschlichen Sicht denke ich mir, das hätte Gott ja nicht tun müssen, wenn er mir die Sünden vergeben hätte. Wenn er mich erlöst hätte, ich könnte doch jubeln, schon heute bis in die Ewigkeit und dort weiter, das zu bekommen. Aber das Wort Gottes sagt, er hat dir mehr gegeben. Er hat dir noch mehr gegeben. Ja klar, der Glaube ist die Voraussetzung dazu, das stimmt allerdings. Aber Gott hat uns mehr gegeben, mehr als Sündenvergebung und mehr als dafür notwendig war. Das ist, glaube ich, der Punkt, warum Paulus hier fast hüpft, wenn er die Zeilen schreibt. Also ich habe jedenfalls so den Eindruck gesagt, unglaublich, was Gott hier gemacht hat. Manchmal ist ja Wahrheit auch schwer zu verstehen aus der Bibel raus. Und die Schrift gebraucht selber Bilder oder illustriert Wahrheiten in Bildern. Und wenn ich jetzt ein Bild suchen sollte, würde ich sagen, dann nehmen wir zwei Tiere her. Zwei Tiere, die uns vielleicht auch aus dem praktischen Leben gut bekannt sind. Da ist einmal ein Ziegenbock und ein Lamm. In der Schrift selber gibt es auch diese beiden Tiere. Und wozu wurde der Ziegenbock hergenommen? Ich gebe eine Stelle an, es gibt noch mehrere, die können wir jetzt sicherlich nicht alle einzeln lesen. In 3. Mose Kapitel 9, Vers 3, da sagt Mose, rede zu den Kindern Israel und sprich, oder zu Mose wird es gesagt, rede zu den Kindern Israels und sprich, nehmt einen Ziegenbock zum Sündopfer und ein Lamm, ein Jahr alt und makellos zum Brandopfer. Das charakteristische Tier für das Brandopfer wird nicht nur hier gesagt, ist das Lamm. Das Lamm, so lesen wir dann in diesem Zusammenhang, wenn es geopfert wird, ist es ein Wohlgeruch für Gott. Etwas, das Gott gerne riecht, das er gerne hat. Ja, manche machen es vielleicht vor dem Gottesdienst, wie heißen die Dinger, Deodorant oder so. Das ist ja schön, vielleicht für einen selbst, aber ich denke vielleicht auch für andere. Ja, und das Lamm, so bildlich gesprochen, das ist Gott angenehm, ja? Ein wunderbarer Geruch. Es ehrt Gott, es verherrlicht ihn. Beim Ziegenbock, da sehen wir, dass das charakteristische Tier für das Sündopfer ist. Beispielsweise am großen Versöhnungstag. Da gab es gar keine Versöhnung, wenn nicht der eine Ziegenbock geschlachtet wurde und das Blut dann für den Herrn geopfert wurde. Ohne dieses gab es keine Sündenvergebung für das Volk. Ich rede jetzt auch nicht von den unblutigen Opfern, du konntest auch andere Dinge opfern, aber das sind die zwei Tiere, die wichtig sind. Und beim Herrn Jesus fällt das alles zusammen, wenn ich so sagen darf. Also darf ich es mal so bildlich sagen. Er war sowohl der Ziegenbock, der das Problem unserer Sünde gelöst hat, der für die Sünde geopfert wurde. Aber wie wird er denn im Neuen Testament eigentlich beschrieben? Doch immer als Lamm. Ja? Eigentlich, das war der Punkt, was Gott so begeistert hat. Darf ich es mir so sagen? Den Vater begeistert hat. Ein Mensch, der nur für mich lebt, der nur an mich denkt, der nur mich im Mittelpunkt hat. Ein Mensch, der alles gibt bis zum Letzten, damit ich verehrt werde. Welcher Geruch war das für den Vater? Ein Wohlgeruch. Ja, das ist der Herr Jesus, der es uns ermöglicht hat. Der uns ermöglicht hat, dass wir Sündenvergebung haben, aber ganz besonders auch, dass wir angenehm gemacht sind in dem Geliebten. So steht es in der Bibel, angenehm. Wenn du vor Gott kommst, jetzt lasse ich mal die Sünde weg, dass du Sünde bekennst, aber wenn du vor Gott kommst, kannst du nicht sagen, ich bin Gott eine Last oder es gefällt Gott nicht. Das geht gar nicht. Du bist angenehm gemacht in dem Geliebten. Wir werden jetzt gleich dann noch bei dem zweiten Punkt Sohnschaft sehen, was das bedeutet. Aber ich kann eins nicht weglassen, auch wenn die Zeit langsam fortschreitet. Ich muss über etwas reden, wo leider Menschen logisch versucht haben zu konstruieren, was Auserwählung ist. Ich kann es nicht weglassen. Das Wort heißt Calvinismus oder die Calvinisten, wenn man da einen Menschen nimmt, allgemein bekannt. Die haben Folgendes, Falsches gesagt. Ich sage falsch. Die wollten logisch schließen, haben aber die Bibel dann irgendwo weggelassen. Die sagten, ja, Gott hat vor Grundlegung der Welt einen Teil der Menschen auserwählt für den Himmel. Und da hätte ich noch gesagt, bis dahin stimmt's. Aber dann fahren die fort und sagen, einen Teil der Menschen für die Verdammnis. Das ist aber vollkommen falsch. Das ist ein Trugschluss. Nochmal, Gottes Auserwählung hat nichts mit Himmel und also mit der Verdammnis oder der Errettung grundsätzlich mal zu tun, sondern es ist eine Segnung. Und ich frage mich, welchen Segen haben die empfangen, die laut den Calvinisten auserwählt sind schon zur Verdammnis? Also das Große kann das nicht sein. Das sagen die auch nicht. Die sagen, das ist halt so, Gott hat das so gemacht und fertig, basta. Aber das lesen wir nirgends in der Bibel. Das Zweite ist, Auserwählung liegt eigentlich nicht in uns Menschen drin. Also dass jemand auserwählt wird. Es liegt in Gott, der es entschieden hat. Gott hat auserwählt, nicht wir. Oder wird jemand von euch sagen, ich habe mich entschieden schon seit längerer Zeit, dass Gott mich auserwählt? Unsinn. Gott wählt aus, nicht wir. Und wo sagt die Heilige Schrift, dass Menschen zur Verdammnis auserwählt wurden? Dann bitte mal Verse bringen, dann beweisen, nicht einfach irgendwo raus schließen. Und ich hatte es vorher schon gesagt, wenn Adam nicht gesündigt hätte, müsste man auch mal die Calvinisten fragen, wir hätten dann eigentlich in der Verdammnis landen sollen. Also die von Adam dann abstammen, also genauer gesagt, die Menschen, die auf der Erde leben sollen, doch wohl nicht. Warum in die Verdammnis? Die hätten ja auch nicht gesündigt. Welchen Grund hätte Gott gehabt? Und die Christen, wenn ich jetzt so sagen darf, die Gemeinde, die ihre Zukunft im Himmel hat, ja dann auch nicht. Ja, da gibt es ja gar keine Menschen. Also, nee, trotzdem, natürlich sagt unser Text, dass Gott uns, Christen, auserwählt hat, bevor Adam sündigte. Ich sage euch was, ich kann mit dem Ganzen, was die Calvinisten sagen, nicht klarkommen, weil ich in der Bibel ganz was anderes lese. Deswegen habe ich mich nie damit angefreundet oder das irgendwo übernommen. Ja, ich komme jetzt zu dem Zweiten, was wir an Segnung empfangen haben, Es ist Sohnschaft. Und wir haben natürlich eine Wahrheit, die uns besonders der Apostel Johannes gebracht hat, dass wir Kinder sind, Kinder des Vaters, Kinder Gottes. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Das stimmt. Wir dürfen sagen, wir sind Kinder Gottes durch den Glauben. Herrliche Wahrheit. Hier im Epheserbrief schreibt Paulus etwas von Sohnschaft in Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens und zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Und ich habe es ja jetzt auch immer schon mal betont, bei Adam möchte ich Adam und Eva als Einheit sehen. Und hier Sohn oder Sohnschaft, da ist zu sagen, dass es nichts mit Geschlechtszugehörigkeit zu tun hat, sondern es soll ausdrücken, dass der gläubige Christ, ob jetzt männlich oder weiblich, ja, vom Geschlecht her, dass er in die Stellung eines volljährigen und erbberechtigten Sohnes versetzt ist. Also wenn jetzt eine Schwester, wenn ihr Schwestern jetzt das hört und am Mittagstisch darüber redet, ich weiß es nicht, könnt ihr ruhig zum Mann sagen, ja, ich bin aber auch Sohn. Ich bin auch Sohn. Also nicht nur, weil das nichts mit unserer jetzigen Geschlechtszugehörigkeit zu tun hat, sondern eben mit dem, dass wir voll rechtlich anerkannt sind, völlig anerkannt und quasi so in die Fußstapfen dessen treten, der unser Vater ist, treten sollen jetzt. Ja. Also es gibt hier keine Geschlechtereinteilung, oder wie Paulus im Galaterbrief sagt, hier gibt es nicht Mann oder Frau, sondern in dem Fall gibt es nur Söhne. Es wäre eigentlich schwierig, wenn wir Töchter wären. Das wäre ganz schlecht. Hätten wir kein Erbrecht mehr und bestimmte Vorrechte auch nicht mehr. Also deswegen heißt es hier Söhne, hat aber nichts mit der Geschlechtereinteilung von uns hier auf Erden zu tun. Ja, im Alten Testament beispielsweise, da konnten die Töchter normalerweise nicht erben. Und wie ich schon gesagt habe, es ist auch in der Schöpfung so, eigentlich ist der Mann ja auch nicht komplett ohne Frau. Ja. Dem Adam hat was gefehlt oder da ist was abgegangen. Gott hat es dann natürlich gehindert. Und darf ich so sagen, mal im Bild, ist gar kein Bild, ist ja Wahrheit. Der Herr Jesus möchte auch nicht ohne seine Braut sein, die Braut des Lammes. Es wird ja sogar beschrieben als die Beziehung wie ein Organismus, ja. Der Herr Jesus als das Haupt und wir als Gemeinde als Braut, dann seine Glieder, sein Leib. So eng sind wir miteinander. Sohnschaft, also nicht, lasst mal das Geschlechtsgeteile zurück, sondern seht's auf unsere Stellung und unsere Eigenschaft. Auch du als Schwester gehörst dazu und bist ein Sohn. Ja, doch. Sohnschaft heißt was eigentlich jetzt? Was bedeutet das? Römer 8, Vers 29 schreibt da was drüber. Ganz deutlich. Was heißt schon Sohnschaft? Denn die, die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Ah, Sohnschaft heißt, du sollst und darfst die Form oder hast die Form seines Sohnes. In der Praxis müssen wir manchmal ein Fragezeichen hintersetzen, aber es wird mal so sein. Einmal, wenn die Gemeinde, wenn wir als Christen offenbart werden, was werden die Menschen staunen und sagen, ach, das sind die Söhne Gottes. Schau mal an. Also das, was die Menschen sehen. Und ich sage, wie viel gewaltiger wird es dann mal sein, wenn der Herr Jesus im Himmel zu beten anfängt, zum Vater, denke ich. Und wenn das wohl ein Jubelschrei sein wird, weil er als Erstgeborener unter vielen Söhnen vor den Vater tritt und sagen kann, das ist jetzt die Frucht. Da haben wir es ausgewählt, ich sage es so menschlich. Da in der Ewigkeit, da wollten wir nicht unter uns bleiben. Da wollten wir Menschen haben, aber nicht einfach Menschen. Wir wollten, dass die ein Stück weit so sind wie wir. Kannst du dir das vorstellen? Verstehst du, dass das mehr ist als Sündenvergebung, die ich niemals schlecht reden werde, weil sie großartig ist? Ich wollte nicht nur einen Sohn haben. Ich wollte auch dich und dich und dich. Und nicht nur so, wie du jetzt bist. Das passt doch nicht für die Ewigkeit, für die zukünftige. Ist Gott damit zufrieden? Scheinbar nicht. Ich sage nein. Er möchte, dass wir, ich weiß, wir werden nie wieder, wir haben nicht in der Ewigkeit schon existiert. Klar, wir können jetzt sagen, wir sind hundertprozentig identisch. Aber doch ein Stück weit wie sein Sohn selber. Gleichförmig. Und das fängt auch an, wenn der Herr kommt, in Philipper 3, Vers 21, da heißt es, dass er, also Gott, unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Wie reich sind wir? Jetzt schon, aber wie reich wird uns Gott dann in Zukunft noch darstellen? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht gerade für manchen, der sagt, das Evangelium ist das Wichtigste, einfach, aber Gott schreibt es so, wir sollen dem Bild seines Sohnes gleichförmig sein. Und wir werden es mal sein. Da bin ich sicher, Gott wird seinen Plan ausführen. Er hat es jetzt schon gemacht, er hat es auf Golgatha gezeigt. Er zeigt es mit neuen Himmel und neuer Erde und er wird es an uns genauso zeigen. Aber was wollte Gott noch schenken? Zur Sohnschaft, was gehört dazu? Das ist die engste Gemeinschaft, die es eigentlich geben kann. Es geht gar nicht näher. Gott wollte Menschen bei sich haben und vor allen Dingen, er wollte sie auch für sich haben. Jetzt verstehst du vielleicht, warum wir gleichförmig sein sollen dem Sohne Gottes. Verstehst du, wie kann Gott Wohlgefallen an uns finden? Doch nur so, wie er auch Wohlgefallen schon gefunden hat, wie an seinem Sohn. Weniger will Gott scheinbar nicht für uns. Er will nicht weniger. Er will Wohlgefallen haben an uns als Söhne Gottes. Seine Herrlichkeit und Liebe soll an uns sichtbar werden. Aber erstmal im Wesentlichen für ihn. Der Sohn ist doch nicht dazu da, dass er anderen Menschen dient. Das mag ja mal sein. Das ist nicht das Erste. Stellt euch mal vor, man würde einem König oder einem Königsanwärter, sagen wir mal Prinz Charles, sagen, das Wichtigste, was du zu tun hast, ist, dass du bei anderen Leuten arbeitest. Da würden alle sagen, das kann aber nicht sein. Da hat sich jemand geirrt. Der muss seine Stellung, sein Amt wahrnehmen. Und bei uns ist es genauso. Wir sind für Gott da. Der Herr Jesus hat gebetet in Johannes 17, Vers 24. Und da sagt er etwas ganz deutlich. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Da will er uns hinhaben. Wo er schon die Liebe des Vaters genoss in der vorigen Ewigkeit, da sollen wir jetzt mit und da sollen wir Anteil haben. Und da sollen wir die Liebe genießen. Die Liebe, die der Sohn schon kannte, vor Grundlegung der Welt. Und ich sage es auch so, bisher war ja nur der Sohn Gottes, bis zum Kreuz war nur der Sohn Gottes wirklich würdig, das alles zu bekommen. Aber jetzt ist es anders. Jetzt hat er uns durch seinen Tod dieses erworben. Und deswegen frage ich jetzt mal einfach zum Schluss. Hast du in der Predigt gehört, dass du als gläubiger Christ jeden geistlichen Segen empfangen hast? Ich habe noch gar nicht über weitere gesprochen. Lies einfach mal den Text weiter. Dann wirst du sehen, da kommt noch viel mehr. Vielleicht fällt es dir jetzt auch leichter, wenn wir einen Anbetungsteil haben, so nennen wir ihn ja, dass du im Gottesdienst auch mal Anbetung aussprechen kannst. Natürlich dürfen wir auch fürbitten und andere Gebete zu Gott bringen. Aber ich frage ja nur, hat es dir geholfen? Oder, was ich hoffe, ist das Verlangen bei dir gewachsen nach dem Vaterhaus? Ja, das jetzt schon da ist, aber in der Zukunft werden wir es beziehen, da werden wir drin wohnen. Der Jesus hat es uns selber gesagt, er wird uns da hinnehmen. Und hast du verstanden, dass du unglaublich reich bist? Es kann dir keiner das Wasser reichen. Ich hoffe es und danke Gott. Und ich weiß, Paulus, lest mir die nächsten Verse ab Vers 15, der betet darum, dass die Epheser doch das besser erkennen und ich denke auch besser leben dann. Aber erstmal erkennen, Wir haben zwei Gebete hier drin. Wir haben im Kolosserbrief auch nochmal genau so ein Gebet von Paulus. Da betet er nicht, dass viele Menschen errettet werden, was auch schon wichtig ist und wofür wir beten sollen, aber dass die Gläubigen erkennen, wie reich sie sind. Amen.